Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Geopolitischer Schwerpunkt, welche Richtung die Außenpolitik der EU unter der neuen Führung einschlägt, beschreiben wir zu Beginn der Sendung. Der nordische Kontrapunkt, Dänemarks Engagement für die NATO wird uns beschäftigen und der Nationalismus der Unterdrückten, die walisische Unabhängigkeitsbewegung. Dass die EU im Chor der Mächtigen nur dann gehört wird, wenn sie in außenpolitischen Fragen mit einer Stimme spricht, ist zwar nicht neu, aber in der Kakophonie der 28 ist die Einigung auf eine Position schwer, zumal das Prinzip der Einstimmigkeit gilt. Doch die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verspricht, die Rolle Europas in der Welt zu stärken. In welchem Rahmen sich die Außenpolitik der EU bewegen kann, wer sie bei ihrer geopolitischen Mission unterstützt, das hat Deutschlandfunk-Korrespondentin Bettina Klein ausgelotet.
Als deutsche Verteidigungsministerin hat die neue EU-Kommissionspräsidentin den einen oder anderen Krisenschauplatz besucht, so auch den Irak. Der frühere irakische Präsident habe ihr damals gesagt, wir wollen hier mehr Europa sehen.
We want to see more Europe here.
Die Welt ruft nach mehr Europa, sie braucht mehr Europa. Es sollte eine stärkere und vereintere Stimme in der Welt haben und es muss schnell handeln. Ist Ursula von der Leyen sicher. Auch die Erfahrungen in ihrem früheren Amt haben diese Überzeugung wachsen lassen, weshalb sie explizit eine geopolitische Kommission ausgerufen hat. Eine, die sich viel stärker als bisher auf die Handlungsfähigkeit Europas in der Welt konzentrieren sollte. Die Realität heute ist eine andere.
Die Europäer sind vielfach die größten Mittelgeber und diejenigen, die sehr viel im Nachgang an Aufbauarbeit leisten. Aber sie sind eben als EU nie diejenigen, die die Lösung oder den Ausgang eines Konfliktes wirklich definieren.
So Josef Janning von der europäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Ein Grund dafür, die Außenpolitik ist nach wie vor auf nationaler Ebene angesiedelt. Ein Außenbeauftragter de facto nur so stark, wie die Mitgliedstaaten es zulassen und wie er oder sie selbst das Amt ausfüllt. Wir haben 28 Außenpolitiken in Europa. Sie sehen nicht, weshalb sie denen eine 29. hinzufügen sollte. So formulierte es die bisherige hohe Repräsentantin Mogherini vor ihrem Amtsantritt. Ihr Nachfolger, der bisherige spanische Außenminister Josep Borrell, wie Mogherini Sozialdemokrat, zeigte in seiner Anhörung vor dem Europäischen Parlament zumindest, dass er verstanden hat, worum es jetzt geht. Wenn wir nicht gemeinsam agieren, so Borrell, dann wird Europa irrelevant.
To sum up in a single sentence, the European Union has to learn to use the language of power.
In einem Satz, die Europäische Union muss lernen, die Sprache der Macht einzusetzen. Nur wie? Borrell sprach etwa von stärkerer Verteidigungszusammenarbeit, von Aufgaben, die er einzelnen Ländern im Namen der EU übertragen könnte, die diese dann für die Europäische Union im Ganzen übernehmen. Doch der größte Hemmschuh bisher ist nach Ansicht vieler Staaten, auch Deutschlands, wie auch des bisherigen Kommissionspräsidenten, das Prinzip der Einstimmigkeit, das in der Außenpolitik gilt, die bei den Meinungsverschiedenheiten in 28 Ländern nur schwer zu erreichen ist.
And that is why we must have the courage to take foreign policy decisions by qualified majority and to stand united behind them.
Daher müssen wir den Mut haben, Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit zu treffen und dann auch hinter ihnen vereint zu stehen, so Ursula von der Leyen unter Applaus im Europäischen Parlament. In bestimmten Fällen wäre dies auch ohne Vertragsänderung bereits jetzt möglich, so bei Standpunkten zu Menschenrechten, bei Sanktionen und bei zivilen Einsätzen. Alles, was darüber hinausgeht, erfordert Einstimmigkeit, um diese Einstimmigkeit abzuschaffen. Weshalb dies auch in den nächsten Jahren als unwahrscheinlich gilt. Beharren doch einige, vor allem kleinere Länder, darauf, nicht übergangen zu werden. Auch Josep Borrell hat zu erkennen gegeben, dass er die Abkehr von der Einstimmigkeit in der Außenpolitik nicht für die Lösung aller Probleme hält. Die Tatsache, dass der Außenbeauftragte künftig im Gebäude der Kommission selbst und nicht gegenüber im Auswärtigen Dienst residieren wird, deutet aber nach Ansicht des Europaexperten Josef Janning auf eine beabsichtigte Stärkung seines Amtes hin.
Es kann Borrell nur nutzen, wenn die Kommissionspräsidentin sein Mandat, seinen Auftrag immer wieder selbst und für andere sichtbar unterstreicht. Denn das ist eigentlich die Quelle seiner Autorität. Ja, soweit klar ist, dass von der Spitze der Kommission her diese außenpolitische Bündelung gewollt ist, wird es ihm leichter fallen.
Es gäbe weitere Möglichkeiten, die außenpolitische Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene zu verbessern. Etwa indem der Auswärtige Dienst sich auf der höchsten Ebene nicht in verbalen Reaktionen auf zu viele Themen und Krisen verliert, sondern auf Schwerpunkte konzentriert und den Rest dem vorhandenen großen Apparat überlässt. Vielleicht würde es auch helfen, nicht eine Stärke der EU zu deklarieren, wo sie noch gar nicht vorhanden ist, sondern stattdessen auf Defizite ungeschminkt hinzuweisen, um auch so auf den bestehenden Handlungsdruck aufmerksam zu machen.
Wenn es nicht gelingt, auf Dauer das Gewicht, das die Mitgliedstaaten auf die Waage der Weltpolitik bringen, zu bündeln und tatsächlich in dieser Bündelung nicht zu verlieren, dann wird die europäische Außenpolitik immer nur das bleiben, was sie jetzt ist, nämlich eine Deklarationsmaschine mit gut gefülltem Portemonnaie.
Wie die Außenpolitik der neuen EU-Kommission aussehen könnte, das schilderte uns Bettina Klein. Morgen beim Gipfel in London will die NATO eigentlich ihren 70. Geburtstag feiern. Doch die Stimmung ist getrübt, unter anderem durch die Fundamentalkritik des französischen Präsidenten Macron, Stichwort Hirntod. Auch schwelt nach wie vor der Streit mit US-Präsident Trump über die Verteidigungsausgaben und der Einmarsch der türkischen Truppen in Nordsyrien sorgt ebenfalls für Verstimmungen innerhalb der mächtigsten Militärallianz weltweit. Doch es gibt auch versöhnliche Töne. Dänemark hat angeboten, die Führung der NATO-Trainingsmission im Irak von Kanada zu übernehmen. Das Motiv des nordischen NATO-Partners möchte ich jetzt mit Christian Mölling besprechen. Er ist der stellvertretende Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Mölling, überrascht Sie dieses Engagement Dänemarks im Nahen Osten?
Nicht wirklich. Also ich denke, man kann sehen, dass Dänemark bei seiner Sicherheits- und Verteidigungspolitik eben nicht auf Europa setzt, sondern im Wesentlichen auf die NATO. Was man allerdings auch sehen kann daran ist, dass Dänemark versucht, immer wieder für sich selbst Sichtbarkeit herzustellen. Das war in den letzten 20, 30 Jahren einfacher, als im Rahmen der NATO diverse Operationen stattgefunden haben. Heute wird das immer schwieriger, weil die NATO sich ja auf die Abschreckung zurückkonzentriert hat. Da ist man nicht mehr so schnell sichtbar. Da ist so eine Mission oder die Führerschaft einer solchen Mission zu übernehmen natürlich immer eine Gelegenheit, sowohl zu Hause als auch im Rahmen der Allianz zu kommunizieren, dass man ein aktives Mitglied ist. Denn man darf nicht vergessen, Dänemark gehört mit zu den kleinsten Mitgliedern der NATO, hat auch eine relativ kleine Armee und muss deswegen eigentlich immer wieder versuchen zu zeigen, dass es selbst da ist und zu Hause zu zeigen, wofür es eigentlich seine Armee hat.
Würden Sie es so einschätzen, dass Dänemark zwar eins der kleinsten, aber schon immer eins der aktivsten Mitglieder der NATO ist?
Ja, das hat lange Tradition in Dänemark. Man hat sich eigentlich frühzeitig von einer Sicherheitsordnung verabschiedet, in der die Europäische Union eine solche wesentliche Rolle übernimmt. Und deswegen hat man sich sehr klar auf die NATO orientiert im Rahmen der Reorientierung der dänischen Sicherheitspolitik nach Ende des Zweiten Weltkrieges schon. Und deswegen hat es lange Tradition, dass die Dänen immer dann, wenn es darum ging, eine Operation im Rahmen der NATO zu starten, ganz früh ganz vorne mit dabei gewesen sind. Einfach um sozusagen diesen Moment, diesen ersten Moment mit dabei zu sein und auch vor allen Dingen den Amerikanern zu signalisieren, hey, wir sind da, wir sind verlässliche Partner, wir gehen mit euch überall hin.
Gucken wir mal in die andere Richtung. Auch Finnland und Schweden sind näher an die NATO rangerückt, haben ihre Zusammenarbeit intensiviert. Spielt ihr auch die Sorge vor der russischen Präsenz mit rein?
Ich Ich glaube, das ist die wesentliche Sorge. Finnland und Schweden haben traditionell eine Art von Politik, in der sie sich nicht in Militärbündnisse einbringen wollen oder dürfen. Beide Staaten überlegen zurzeit, ob sie es machen sollten. Das hat aber ganz unterschiedliche Gründe, warum das zurzeit für sie innenpolitisch nicht möglich ist. Gleichzeitig wissen sie aber, was auch immer in der nordischen Region in Europa passiert, muss bedeuten, dass alle Europäer zusammenarbeiten. Und da ist die NATO der wesentliche Hebel und der wesentliche Akteur. Und das heißt, wenn man seine eigene Sicherheit sicherstellen will, als Finne oder als Schwede, dann muss man so nah wie möglich an die NATO ranrücken. Das heißt, wir sind hier eigentlich in einer Situation, wo Finnen und Schweden gemeinsam mit den NATO-Staaten üben, die NATO-Staaten deren Lufträume und Gebiete mitnutzen können, weil im Zweifelsfalle, wenn es tatsächlich zu einem Krieg kommen würde, sind das sogenannte gemeinsame Operationsräume. Da kann man nicht mehr darauf Wert legen oder nicht mehr darauf warten, dass ein Grenzpolizist einen durchlässt, sondern man muss tatsächlich militärisch im gesamten nordischen Gebiet operieren können.
Sie haben es gerade vor Dänemark schon gesagt. Gilt das ebenfalls für die anderen nordischen Länder, dass sie eher auf die NATO setzen als auf die EU, wenn es um Probleme geht im außenpolitischen Bereich?
Wenn es um den militärischen Bereich geht, auf alle Fälle. Da setzen beide auf die NATO auf der einen Seite und genauso wie Dänemark auch auf die bilateralen Beziehungen zu den USA. Beide Staaten, die Finnen als auch die Schweden, unterhalten jeweils bilaterale Verteidigungsabkommen oder Verteidigungsbeziehungen zu den USA und haben diese in den letzten 2 Jahren sogar nochmal formalisiert und verstärkt, indem sie gemeinsame Abkommen geschlossen haben mit den USA. Das heißt also, hier sind die USA trotz der Rede vom Hirntod ein ganz wichtiger Bezugspunkt für die Sicherheit jeweils individuell der Staaten, auch in der nordischen Region.
Die nordischen Motive, die Motive der nordischen Länder gegenüber der NATO, schilderte mir Christian Mölling. Er ist der stellvertretende Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank dafür. Die walisische Unabhängigkeitsbewegung ist so etwas wie ein Nachzügler unter den Unabhängigkeitsbewegungen im Vereinigten Königreich. Erst als das schottische Referendum 2014 Fahrt aufnahm, gründeten sich überall auch in Wales Ortsgruppen, die für die Unabhängigkeit kämpften. Zuletzt befürworteten 33% der Befragten ein unabhängiges Wales vom Königreich, wenn Wales gleichzeitig Mitglied in der EU bleiben könnte. Ann-Kathrin Jeske hat sich diese Entwicklung in Wales genauer angeschaut.
Dicke, schwere Regentropfen fallen auf den Asphalt. Vor der Autotür hat sich eine so große Pfütze gebildet, dass Kian Kiaran es nur mit nassen Füßen ins Auto schafft.
Wir suchen jetzt ein paar Graffitis, auf denen erinnert euch an Juerin steht. Die sind über den Sommer hier überall aufgetaucht.
Sie stünden symbolisch für die systematische Unterdrückung von Wales durch die Engländer, erklärt der politische Aktivist. Die Sprayer lieferten sich mit dem Staat ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem immer neue Graffitis immer wieder überstrichen werden. Vor allem auf Eisenbahnbrücken und Leitplanken von Schnellstraßen habe er sie schon entdeckt. Politisch ist Kian Kiaran so etwas wie ein Newcomer.
I've always taken interest, but not felt confident to articulate my feelings or thoughts.
Ich war schon immer politisch interessiert, aber mir hat lange das Selbstbewusstsein gefehlt, meine Meinung auch öffentlich auszusprechen.
Außerhalb der Politik kennt den Mann in dem dicken grünen Parker mit dem silbernen Ring im Ohrläppchen in Wales allerdings so gut wie jeder. Seiner Rockband gelang es 1997 als erste walisische Gruppe in den britischen Top Ten zu landen. Seither sind Kiaran und die übrigen Mitglieder der Super Furry Animals, der sehr haarigen Tiere, gewissermaßen nationale Ikonen.
The shambolic nature of UK politics over the last 4 or 5 years, it's impossible not to be politicized.
In dem politisch chaotischen Zustand der vergangenen Jahre sei auf dieser Insel so gut wie jeder politisiert worden. Doch für konkrete politische Inhalte will er sich erst dann einsetzen, wenn Wales unabhängig ist. Denn dass es in Wales mehr Arbeitslosigkeit und Kinderarmut gibt als in England, liege zuallererst daran, dass die Westminster-Regierung Wales systematisch vernachlässige. Die Fahrt führt raus aus der Hauptstadt Cardiff mit ihren kleinen viktorianischen Reihenhäusern ins Hinterland. Es dauert nicht lange, bis sich links und rechts neben der Schnellstraße Richtung Norden große Hügel erstrecken, bedeckt mit herbstlich gefärbtem Laubwald. Da blitzt unter einer Autobahnbrücke ein erstes Graffiti hervor. Anhalten unmöglich. Etwas weiter dann aber ein zweites. Hoch oben, auf einem stillgelegten Bahnhofsturm. Kian Kiaran spannt einen großen schwarzen Regenschirm auf und läuft direkt neben der Schnellstraße bis zu dem massiven, dunklen Backsteinturm.
Das hier ist also eine Kopie des Originalgraffitis aus den 60er Jahren. 1965 ist das Dorf Joeydin bewusst geflutet worden, um dort einen Stausee entstehen zu lassen. Das hat das Parlament in Westminster damals so entschieden.
Die walisischen Dorfbewohner wurden vertrieben, damit die Engländer in Liverpool mit Wasser versorgt werden konnten. Kian Kiaran sagt, es sei der Moment in der walisischen Geschichte gewesen, in dem sich der ganze Frust der walisischen Bevölkerung gegen die Engländer bis heute spiegeln würde. 35 walisische Abgeordnete im britischen Unterhaus wurden von der Mehrheit der übrigen 595 Parlamentarier überstimmt. Und so sei Cofiwch Zuerin bis heute das Symbol dafür, dass Wales im Vereinigten Königreich keine Stimme habe.
It started because it was, the original was vandalized, painted over.
Als das Originalgraffiti dieses Jahr überstrichen wurde, poppten die Slogans plötzlich wieder überall im Land auf.
It's quite poignant, you know, and quite timely considering politics as it is at the minute with Brexit and the interest in independence and what it could offer.
Kian Kiaran hält es nicht für einen Zufall, dass der Slogan gerade jetzt wieder aufgekommen ist. Der engstirnige, isolierende Nationalismus hinter dem Brexit habe der walisischen Unabhängigkeitsbewegung einen Schub gegeben. Was aber macht den walisischen Nationalismus langfristig weniger engstirnig als den britischen? Und muss der Versuch, Nationalismus mit Nationalismus zu bezwingen, nicht scheitern?
I don't use the word nationalism. I don't call myself a nationalist.
Ich benutze das Wort Nationalismus nicht. Ich nenne mich selbst auch nicht so. Das ist ein Begriff von Journalisten, um Leute in eine Schublade zu stecken. Du bist links, du bist rechts. Ich will, dass in Wales im Verhältnis zum Vereinigten Königreich gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen.
Solange die Macht aber in London liege, werde das nicht passieren. Danach, sagt er, will er sich um die politischen Inhalte kümmern.
But the thing is that if you're a environmentalist in Wales.
Die Sache ist einfach die. Sagen wir, Sie sind ein Umweltschützer in Wales. Dann haben Sie keinerlei Kontrolle darüber, ob hier ein Atomkraftwerk gebaut wird oder nicht. Das wird in Westminster entschieden. Also kämpfe ich diese Woche gegen die Westminster-Regierung in London und nächste Woche gegen den Klimawandel. Und die Unabhängigkeit ist eben das Tool, das uns helfen kann, hier vor Ort Einfluss zu bekommen. Schnell.
Independence can help us achieve that goal quicker.
Ann-Kathrin Jeske berichtete, die walisische Unabhängigkeitsbewegung wird uns in dieser Woche mehrfach beschäftigen. Morgen geht es um die vielen Brexit-Befürworter in Wales. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.